Wir setzen heute fort im Römerbrief, Kapitel 7, diesmal ein langer Abschnitt, den ich lese, Vers 7 bis 25, wo die Frage aufgeworfen wird, wozu taugt eigentlich das Gesetz? Wozu war es da? Wozu ist es nötig? Was will es tun? Ich lese zunächst nach der unrevidierten Übersetzung, Luther-Übersetzung. Da heißt es, was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte gesagt, lass dich nicht gelüsten. Da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, ward die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb, und es fand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbe Gebot. Das Gesetz ist ja heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. Ist denn, dass da gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Aber die Sünde, auf dass sie erscheine, wie sie die Sünde ist, hat sie mir durch das Gute den Tod gewirkt, auf dass die Sünde würde überaus sündig durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. So ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut sei. So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber das tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute tun, das mir das Böse anhangt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesum Christum, unserem Herrn. So diene ich mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Es ist vielleicht ein schwer verständliches Textwort, aber es ist möglicherweise auch einzuordnen in ein Adventstext. Denn hier soll etwas dabei hervorkommen, was Zacharias in seinem Lobgesang sagte, bestätigt, wo er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Dieser Text soll deutlich machen, dass wir Erlösung brauchen. Die Frage war ja gestellt, was hat das Gesetz zu tun? In der letzten Bibelstunde sprachen wir ja, dass in Jesus Christus zum einen die Bestrafung für die Sünde stattgefunden hat und zum anderen auch die Erfüllung des Gesetzes. So, dass wir nun frei sein dürfen, wir sind dem Gesetz und das Gesetz uns gestorben, frei sein dürfen, Jesus zu leben. dem Auferstandenen. Aber nun, was ist denn mit dem Gesetz los? Und hier an dieser Stelle müssen wir immer wieder neu erkennen, dass das Neue Testament eine Fortführung des Alten ist. Nicht etwas Separates, was abseits vom Alten geschieht, sondern eine Fortführung. Und darum ist die Sprache zunächst an diejenigen, wir haben es ja auch letzte Mal gelesen, am Anfang des 7. Kapitels, ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Also zu den Juden, zu dem Volk Israel, die das Gesetz bekommen haben und die es kannten. Und wir, die wir dazugekommen sind und auch mit dem Gesetz konfrontiert worden sind. Ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Das heißt, denen es auch auferlegt worden war, zu halten. Denn Gott gibt nicht irgendetwas, was man nicht halten soll. Was er sagt, das sollen wir auch tun. Er überlässt es nicht uns, ob wir es tun wollen oder nicht, sondern er befiehlt es geradezu. Was er sagt, das muss getan werden. Er ist ja der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Herr über allem. Das ist allerdings auch immer eine Schau, die wir neu zulassen müssen. Und wenn ich gegrüßt habe von der Gemeinde in Hannover, es gab ja da auch Fragen und Probleme, dann fällt das manchmal aus dem Blickfeld, aus dem Fokus. Wir denken, wir sind die Macher. Wir denken, wir sind die, die bestimmen können, wo es lang geht. Ist ja eine Frage immer der Auslegung, sowas, so ein Begriff existiert ja auch, ne? Die Bibel ist keine Frage der Auslegung, sondern ist eine Anweisung, die zu befolgen ist, verstanden oder nicht verstanden. Gott erwartet von uns nicht, dass wir alles verstehen, aber er erwartet Gehorsam. Gehorsam auf sein Wort hin. Und das Gesetz wurde ja gegeben, damit man es erfüllt, damit man es tut. Gott hat gesagt, ihr sollt es tun, dann sollt ihr dadurch leben. Und diese Diskussion wird jetzt hier auch aufgenommen, gerade für diejenigen, die das Gesetz ja kannten und bekommen haben und nun in der Gnade leben sollen. Ja, was ist denn nun mit dem Gesetz? Die Juden in der Diaspora, die also außerhalb Israels lebten, aber auch die zu Jerusalem, die erkannt haben, dass sie selig werden sollten und sollen durch Jesus Christus, den Messias allein, hatten nun diese Frage, was machen wir denn jetzt mit dem Gesetz? Haben wir da noch eine Verpflichtung? Denn es steht hier geschrieben, wir sind jetzt frei von dem Gesetz. Ja, aber wieso sind wir frei? Was hat denn das für eine Funktion? Taugt es denn einfach nicht? Ist das Gesetz Sünde? Ist das Gesetz etwas, was man überhaupt nicht beachten musste und muss? Nein, das sei ferne. Das Gesetz hatte eine wunderbare Funktion und hat es eigentlich immer noch. Das Gesetz ist von Gott gegeben, nicht als etwas Nutzloses, sondern etwas, was uns hilft, was dem Menschen hilft. Nämlich zur Hilfe dazu zu erkennen, dass der Mensch einen Erlöser braucht. Ein Erlöser. Aber die Juden, und das ist ja bis zum heutigen Tag auch so, wenn man in judenchristliche Gemeinden geht, wissen nicht, wie sie das Gesetz und die Gnade miteinander vereinigen können. Am besten, man macht beides, dann scheint man auf der richtigen Seite zu sein. Aber das Gesetz ist auch nicht nutzlos, dass man es gänzlich beiseite legen kann. Es dient und diente dazu, die Sünde in den Menschen lebendig zu machen. Zu zeigen, was da in den Menschen ist. Eine Sache, die man sagt ja, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Aber schlafende Hunde bedeutet, sie sind Hunde. Wir können nicht sagen, bloß weil sie schlafen, sind sie nicht da. Doch, die sind da, aber sie schlafen. Und solange sie nicht geweckt werden, machen sie keinen Krach und beißen nicht. Und man hat das Gefühl, da ist überhaupt gar kein Hund. Aber schlafende Hunde müssen manchmal in diesem Sinne übertragen geweckt werden, damit der Mensch nicht im Selbstbetrug lebt, als ob da gar kein Hund ist. Als ob da gar keine Sünde wäre. Denn wenn keine Sünde da ist, dann brauche ich auch keinen Erlöser. Also muss etwas eingreifen in mein Leben, um sichtbar zu machen, dass in dem Fleische das Gesetz der Sünde ist und die Sünde nur ruhig daliegt und ihr verborgenes Werk tut bis hin zum Tode, wenn sie nicht erweckt wird und rebelliert. Und das Interessante in diesem Text ist ja, dass durch das Gesetz nicht nur die Sünde hervorgekitzelt worden ist, sondern sie strengte sich an, doppelt stark gegen das Gesetz zu arbeiten. Je mehr jemand sich mit dem Gesetz konfrontiert wurde, desto mehr sündigte er. Desto mehr kam die Rebellion der Sünde in ihm hoch. Bis zur Verzweiflung. Und nicht nur das, sondern man versuchte ja, Paulus sagt, mit dem Gemüt will ich Gott dienen. Und dann er gibt ja hier so ein Beispiel, nicht? Ja, da finde ich mir ein Gesetz und es soll ja mir zum Leben dienen und zur Ordnung. Und plötzlich merke ich, dass es mir zum Tod gereicht. Ich sterbe und ich bin nicht erlöst. Ich finde mir neue Gesetze hinzu. Viele ultraorthodoxe Juden, bis auf den heutigen Tag, legen zu den Geboten der Bibel noch eigene Auslegung dazu. Das kennen wir ja auch in christlichen Gemeinden. Da hat man dann auch noch seine Idee, was man machen sollte, um ein rechter Christ zu sein. Man findet sich immer etwas Neues und was tut man? Man wird dabei immer sündiger. Das ist also ein Wettrennen der Sünde mit den vorgegebenen guten Geboten. Und schlussendlich führt es dann zum Chaos. Das Gesetz sollte dazu dienen, die zwei Naturen des Gemütes und des Fleisches herauszustellen. Zugleich sollte es dazu dienen, offenbar zu machen, dass der Mensch ohnmächtig ist, die Gesetze Gottes zu erfüllen und Gerechtigkeit vor Gott zu üben. Auch das ist ja so wichtig. Das menschliche Leben ist ja voll Stolz und Hochmut. Es erkennt nicht so, dass es notwendigerweise einen Leiter, einen Erlöser braucht. Der Mensch hält sich für gut, der Humanist auch für gut. Er macht doch alles recht. Ich scheue niemand, ich tue immer recht, also bin ich doch ordentlich. Brauche ich doch keinen Erlöser, brauche ich doch keine Erlösung durch Gott. Aber das Gesetz soll aufzeigen, an dem soll sich der Mensch prüfen können, dass er ohnmächtig ist, etwas Gutes, Gott Wohlgefälliges zu tun und sich von dem, was ihn nach unten zieht, zu lösen, dass er ohnmächtig ist. Dass er die Heiligkeit, die Gott fordert, nicht geben kann. Das Gesetz soll also die Notwendigkeit aufzeigen, einen Mittler nötig zu haben zwischen Gott und dem Menschen, einen Mittler, der verbinden kann, der etwas tut, was ich nicht tun kann. Und dies ist Jesus Christus. Einen Erlöser von der Macht der Sünde, und Paulus beschreibt das hier, und da soll sich ja keiner betrügen, dass das die Kraft der Sünde stärker ist als das gute Wollen des Menschen. Keiner kann dieser Kraft der Sünde ausweichen. Keiner. Er braucht eine Zuwendung Gottes, um herrschen zu können über die Sünde. Selber kann er es nicht. Von Sünde erlöst werden, aber auch vom Tod. Der erste Punkt, die Offenbarung der Begierden. Die göttlichen Schranken, und das Gesetz kann man so als Schranken bezeichnen, zeigen dem Menschen seine sündigen Veranlagungen auf. Die müssen ja hervorgekehrt werden, nicht? Damit man einfach erkennt, da ist ja was, was nicht zu Gott passt. Dass man das auch wirklich sieht und auch bekennt. Die Begierden. Die Begierden, die in das Fleisch gesetzt worden sind durch den Sündenfall, die von Gott trennen, die keine Gemeinschaft mit ihm zulassen. Und diese Schranken des Gesetzes sollen dann die Lösung und Erlösung von diesen Begierden zum Leben mit Gott bringen. Ich wusste nichts von der Begierde, schreibt hier der Apostel Paulus. Ich wusste nichts von der Begierde des Fleisches, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Dann hätte ich das gar nicht gewusst. Jetzt erkenne ich mich, was in mir überhaupt los ist. Jetzt erkenne ich mich im Spiegel des Gesetzes, wer ich überhaupt bin, wie armselig ich bin und wie nötig ich die Hilfe des lebendigen Gottes brauche. Darum sagt das Gesetz und macht deutlich und offenbar, du sollst nicht begehren, wir kennen das aus den Geboten, ja, begehren deines nächsten Haus, lass dich nicht gelüsten. Das ist ja die Lust, der Reiz zum Seelischen, etwas gerne anzusehen, etwas an sich zu ziehen, um darin Ruhe und Sicherheit zu finden. Das kennen wir aus dem persönlichen Leben nicht. Man häuft gerne, wenn es möglich ist, Geld an oder eine Immobilie, um darin eine gewisse Lebenssicherheit zu finden. Lass dich nicht gelüsten. Das ist aber die Lust unseres Fleisches, weil das Fleisch auch zur Ruhe kommen will. Es kann nicht ambulant leben, allein nur von Gott abhängig, sondern es will eine irdische Ruhe haben. Das zweite da drin in diesem Gebot heißt ja, lass dich nicht gelüsten oder begehr nicht deines nächsten Frau. Das heißt, der Reiz des Schönen und Lieblichen für das Fleisch. Denn durch dieses Gelüsten soll eine leibliche, fleischliche Befriedigung gesucht werden. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Magd, Knecht, Vieh und allem, was der andere hat. Das ist der Ausdruck des Reizes nach Macht und geistiger Stärke und Überlegenheit. Magd und Knecht, das ist ja hier Besitztum. Ich habe viele Leute, Angestellte, die für mich arbeiten, die mein Reichtum mehren und mir dadurch auch eine Vormachtstellung in der Gesellschaft verschaffen. Das sind so drei Lustebenen, die durch die Forderung des Gesetzes, du sollst dich nicht gelüsten lassen, offenbar werden oder offenbar gemacht werden sollen. Diese drei Forderungen, lass dich nicht gelüsten nach Leib, Seele und Geist, wurden genau in der Messiasprobe bei dem Herrn Jesus angesetzt. Wir lesen in Matthäus 4, dass der Herr Jesus versucht worden ist nach der Lust des Leibes, des Essens, nach der Lust des Geistes Macht auszuüben, nach der Lust der Seele etwas zu genießen. In Matthäus 4, Vers 4 heißt es ja, bist du Gottes Sohn, dann mach aus diesen Steinen Brot. Befriedige deinen Leib. Oder bist du Gottes Sohn, dann lass dich von der Zinne des Tempels herab. Du wirst ein Machtgefühl bekommen. Denn dein Fuß wird sich nicht an einem Stein stoßen, so steht's geschrieben. Aber der Herr Jesus widerstand diesen Aufforderungen zur Lust. Er sagt, nein, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und du sollst auch Gott nicht versuchen. Nein, ich gehe auf dieses Lustempfinden nicht ein. Und dann zeigte der Teufel ihm alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick und die großen Schätze und die Herrlichkeit und sagt, das gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Du kannst das Gold und Silber mit deinen Augen genießen. Das sind ja nicht Dinge, die man essen kann, aber über die Seele genießen kann und dadurch auch eine gewisse materielle Sicherheit sich verschaffen kann. Und der Teufel musste fliehen, weil der Herr Jesus sagt, darauf gehe ich auch nicht ein. Du sollst Gott anbeten. Also das heißt, lass dich nicht gelüsten. Diese Lust steckt in dem natürlichen Menschen drin. Das Gesetz macht es offenbar, welche Lüste gegen Gott streitend in uns sind. Jesus Christus überwand für uns all diese Ansatzpunkte zur Sünde. Das Verbot zur Begierde durch das Gesetz forderte gleichsam die Sünde zur Selbstbehauptung hervor und machte sie dadurch sichtbar. Das heißt, das Gebot, du sollst dich nicht gelüsten lassen, mobilisierte genau diese Lust, die sich nicht bestrafen lassen wollte im Menschen und kam hervor und zeigte sich. Das meint hier der Apostel Paulus, wenn er schreibt in Vers 8, da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust, seitdem das Gebot da war. Denn ohne das Gesetz war ja die Sünde tot. Aber plötzlich war das Gesetz und das Gebot da und dann kam die allerlei Lust hervor und stritt dagegen. Ich wollte zwar mit dem Gemüt das Gute tun, aber das Gesetz der Sünde im Fleisch war stärker. Und jetzt musste sich das Gesetz der Sünde im Fleisch entlarven. Ohne diese Herausforderung durch das Gesetz, lass dich nicht gelüsten, bliebe also die Sünde in der Verborgenheit, die schlafenden Hunde. Die Hunde sind da, aber verborgen. So, dass der Mensch von sich denken könnte, dass er gut sei, Gutes tut und keine Erlösung braucht. Das ist ja auch das Machwerk des Teufels, was er den Menschen immer wieder vormachen will. Du brauchst gar keinen Erlöser, du bist gut. Ja, schau dich doch an, du machst doch alles richtig. Du hilfst den Mitmenschen, bist doch ein guter Mensch. Was musst du zu Kreuze kriechen? Was musst du Vergebung erbitten? So wie eine Frau, eine Nachbarin, die jetzt nicht mehr bei uns wohnt, sagte im Hausflur, für mich brauchte Jesus nicht sterben. Brauchte nicht sterben, für mich nicht. Tue niemand Böses. Ich habe noch nie was Schlechtes gemacht. Ja. Ich habe noch nie jemand bestohlen. Gelogen habe ich auch nicht. Für mich brauchte Jesus nicht sterben. Das ist diese Verführungsart des Teufels. Ja. Aber es soll hervorkommen, doch du bist durch und durch nicht das, was vor Gott Bestand hat. Darum dieser gedachte Zustand, ich lebte einst ohne Gesetz, da aber das Gebot kam, war die Sünde wieder lebendig. Ich starb und es fand sich, dass das Gebot, das Gott gegeben hat, zum Tode mir gereichte. Eigentlich ist das Gesetz mir doch zum Leben gegeben. Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich, tötete mich durch dasselbe Gebot. Also jetzt wurde mir deutlich, dass ich ein Verlorener bin. Heute steht ja im Losungsbüchlein gerade passend dazu dieses Wort aus dem Sprüchebuch. Einmal Vers 16, Vers 2 und 21, Vers 2, da heißt es, einen jeglichen dünken, seine Wege richtig zu sein. Aber einmal heißt es, Gott wägt die Geister. Das heißt, er beobachtet und schaut, durch was diese Wege in die Wege geleitet worden sind, inszeniert worden sind. Was ist das Motiv? Welcher Geist steht dahinter? Und bei dem anderen steht, Gott wägt die Herzen. Er prüft ganz genau den inwendigen Zustand des Menschen. Der Mensch denkt, seine Wege sind gut, aber Gott kontrolliert das und sieht, sie sind nicht gut. Ja? Das ist, die Sünde scheint nicht da zu sein. Also bedarf der Mensch in solchem Fall keine Erlösung von derselben, denn sie ist ja nicht da. Braucht ja auch nicht erlöst zu werden. Aber das Gesetz macht die Sünde wieder lebendig. Die schlafenden Hunde werden plötzlich aufgeweckt. Sie haben nur geschlafen, aber jetzt fangen sie an zu bellen und jetzt hört man, die Hunde sind da. Die Sünde ist da, wieder lebendig. Das meint der Apostel Paulus. Es wurde also dadurch die Falschheit des Handelns des Menschen offenbar gemacht. Und die Falschheit des Handelns hat im Ergebnis das Urteil todeswürdig. Todeswürdig. Somit scheint also das gute Gesetz Böses bewirkt zu haben. Ich habe erkannt, dass ich todeswürdig bin durch das gute Gesetz Gottes. Ja, ist denn das Gesetz dann nun wirklich Sünde, weil es mich zum Tode gebracht hat? Nein. Das Gesetz ist nicht Sünde. Das ist gut nach wie vor. Bloß ich bin entlarvt worden, dass ich es nicht halten kann. Jeder soll sich also prüfen, der zweite Punkt. In Vers 12 bis 14. Das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, recht und gut. Ist denn das, was gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne, das stimmt nicht. Aber die Sünde, auf das sie erscheint, wie die Sünde ist, hat sie mir durch das Gute den Tod gewirkt, auf das die Sünde würde überaus sündig durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Also immer wieder wird ja hier der Mensch, der bezeichnet, der noch nicht beherrscht ist vom Geiste Gottes. Wir lesen ja nachher im Kapitel 8, dass ein Prioritätenwechsel stattfindet. Das, was vorher oben war und den Menschen beherrscht hat, das muss dann nachher unten sein, ja? Aber hier wird das gesagt, hier will einer das Gebot Gottes, er will ein guter Mensch sein, halten und schafft es nicht und fragt sich, wozu ist denn das Gesetz überhaupt da, wenn ich es dann nicht halten kann? Es ist dafür da, dass du erkennst, wer du bist. Dafür ist es da. Denn du hältst mehr von dir im Guten, als es wahr ist. Und das ist bei jedem Menschen so. Es gibt keinen Menschen, der sich wirklich so sieht, wie Gott ihn sieht, weil es ihm gar nicht gegeben ist. Ja, er vergleicht sich ja auch, das können wir doch im Alltag sehen. Ein Mensch vergleicht sich mit dem anderen und hält sich besser als der andere. Das ist das. Er denkt, er sei gut und der andere ist schlecht. Dabei ist er genauso schlecht wie der andere. Er gibt es nur nicht zu, weil er es noch nicht erkannt hat. Vor Gottes Augen sind alle gleich schlecht. Da ist ja keiner, der Gutes tut, nicht einer, so sagt die Schrift. Der Apostel will also aufzeigen, dass es nicht um die Verurteilung letztlich geht durch das Gesetz, dass der Mensch dadurch verurteilt werden soll, sondern er soll in die Erkenntnis geführt werden, eine Erlösung zu suchen und zu empfangen, die außerhalb des Gesetzes und außerhalb seiner eigenen Möglichkeit ist. Außerhalb des Gesetzes und außerhalb seiner eigenen Möglichkeit. Er soll darum beten und diese suchen. Und diese Erlösung heißt Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In 3. Mose 18,5 steht ja, und das ist ja hier mit hineingenommen, dass das Gesetz zum Leben gegeben ist, ja. Da steht ja, wer das Gesetz tut, der soll leben. Also die Absicht ist, du sollst leben. Nicht, ich will dich verurteilen, sondern du sollst leben. Aber nun macht das Gesetz offenbar, dass ich nicht leben kann mit Gott und dass ich eine Erlösung außerhalb des Gesetzes und außerhalb meiner Möglichkeiten suchen und finden muss. Die Begierde, die erweckt worden ist, soll unter das Kreuz gebracht werden. Der Tod soll überwunden werden durch den, der mich erlösen kann. Durch das Offenbarwerden der Sünde bei denen, die sich am Gesetz Gottes prüfen lassen, da gibt es dann keine Entschuldigung mehr dafür, wenn sie die Erlösung von Sünde nicht annehmen. Das Gesetz macht also etwas offenbar, so dass der Mensch auch keine Entschuldigung hat. So, jetzt weißt du ja, wie es in dir aussieht. Jetzt brauchst du den Erlöser und du musst ihn suchen und annehmen. Tust du es nicht, kannst du dich nicht mehr entschuldigen. Darum ist dies gegeben. Die Offenbarwerdung der Sünde muss also zur Folge haben, dass sich der verlorene Sünder zur Buße leiten lässt und sein Leben dem Erlöser Jesus Christus übergibt und ihm anvertraut. Auch jetzt in der Gemeinde Hannover wurde wieder ganz deutlich klar, dass es diesen Prioritätenwechsel manchmal nicht gegeben hat oder wieder rückläufig ist. Das heißt, man betet wieder darum, Herr, komm mit auf meine Wege, statt zu sagen, Herr, ich will auf deine Wege. Ja, das passiert dann immer wieder leicht, das ist der Rückfall in das Gesetz, in diesen Zustand, den ich beherrschen will. Herr, komm mit auf meine Wege. Aber Gnade sagt, Gott kommt nie auf unsere Wege, sondern er will, dass wir auf seine Wege kommen. Jesus hat nie gesagt, ich folge dir nach, sondern er hat immer gesagt, folge du mir nach. Ja? Und er hat gesagt, wer mir dienen will, ja, zu dem komme ich hin und dann lasse ich mich bedienen. Nein, der soll dahin kommen, wo ich bin. Ja, das ist ja ganz anders. Denn mein Diener soll meine Werke mittun. Jeder Mensch kann sich also am Gesetz Gottes prüfen, ob er ein Sünder ist und Erlösung bedarf. Wir kennen ja die 10 Gebote, ich gehe es mal kurz durch. Zum Beispiel das 1. Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Das heißt doch, der Mensch soll prüfen, ob er etwas anderes Bestimmendes in seinem Leben zugelassen hat oder etwas, was seine Seelenheil betrifft, außer Gott allein, seinen Schöpfer. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst also keine Lebenssicherheit für deine Seele woanders suchen als bei deinem Schöpfer. Wenn das 1. Gebot schon übertreten ist, weil man nach dem Schöpfer nicht fragte, wird man automatisch alle anderen auch übertreten, weil dann alle anderen Gebote eine Auslegungssache sind. Dann legt sich jeder die anderen Gebote selbst aus. Wenn er sie nicht aus der Ehrung und der Furcht Gottes vor seinem Schöpfer erkennen kann. Du sollst dir kein Bildnis machen. Viele haben also sichtbare Bezugspunkte für ihr persönliches Seelenheil, was sie immer ansprechen, was sie brauchen. Das sollst du nicht machen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnützlich führen. Wie oft wird gesagt, ja, man schwört bei der Bibel, man schwört bei Gott, nur um sich selbst zu verteidigen. Das heißt, unnütze den Namen Gottes führen. Das eigene Recht mit Hilfe des Namens Gottes einzufordern. Nicht das Recht Gottes. Gedenke des Sabbattags, des Ruhetags. Warum sollten Sie daran denken und warum soll der Mensch überhaupt an diese Phasen denken? Um Gottes Wort zu hören. Denn Israel am 7. Tag sollte keine Arbeit tun, aus diesem Grunde, um Gottes Wort zu hören. Nun, wir sagen, wir brauchen jetzt den 7. Tag nicht. Wir hören jeden Tag durch den Heiligen Geist auf Gottes Wort. Aber das Hören auf Gottes Wort ist dabei wichtig. Ja? Das ist das Gebot. Oder du sollst Vater und Mutter ehren. Wie lange denn? Ja, solange Vater und Mutter auf Erden sind. Sie bleiben immer Vater und Mutter. Hier steht nicht, nur solange bis du 30 bist oder 50 bist, sondern du sollst Vater und Mutter ehren, solange sie auf der Erde sind. Das sind Gebote, die Gott gegeben hat. Daran kann ich mich prüfen und sagen, ja, bin ich denn da vollkommen? Mache ich denn das? Habe ich denn das gemacht? Nein, das habe ich nicht gemacht. Vielleicht versucht, aber doch nicht getan und auch nicht immer. Du sollst nicht töten. Da lesen wir Matthäus Evangelium Kapitel 5, dass der Herr Jesus sagt, schon mit unserem Wesen töten wir den Nächsten. Du sollst nicht töten, weder mit der Tat, noch mit dem Wort, noch mit dem Wesen. Denn wer tötet, ist des Gerichts schuldig. Und dann heißt es, der Herr Jesus sagt, wer zürnt, der ist bereits des Gerichts schuldig. Wer mit seinem Nächsten zürnt. Das heißt, er hat das getan, was das Gericht nach sich zieht. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst die Ehe nicht verletzen. In Matthäus 5, 28 steht ja, wer eben ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Wir merken also, das Gesetz sagt uns immer wieder, wir sind nicht das, was wir sein sollten. Das will uns einfach nur darstellen, als solche, die erlösungsbedürftig sind. Und dieses Gesetz muss immer wieder auch begleitend noch in unserem Leben der Gnade so vorhanden sein, dass wir uns auch kontrollieren können, ob wir noch auf dem Wege sind oder ob wir abgewichen sind. Du sollst auch kein falsches Zeugnis reden, keine Lügen, keine Halbwahrheiten Und auch hier, wenn wir uns prüfen, kann man sehen, der natürliche Mensch, der möchte sich selber immer ins gute Licht stellen. Und da scheut er nicht zurück, Halbwahrheiten zu sagen, wenn er nur gut dabei wegkommt. Das ist so, das können wir manchmal gar nicht steuern. Und weil wir es nicht steuern können, sagen wir, das war nur eine Notlüge. Also wir finden ein neues Wort dafür, um einfach das abzuschwächen, was wirklich geschehen ist. Das Gesetz will aber sagen, nein, das ist Sünde, das ist Lüge, ja, das ist schlecht. Und dann, was wir schon betrachtet haben, du sollst nicht begehren, diese drei Dinge. Jeder Mensch, der eins dieser Gebote übertreten hat, ist also unvollkommen. Und wir sind diesbezüglich ja alle unvollkommen und können dadurch auch die anderen Gebote nicht vollkommen halten. Das soll deutlich werden. Der dritte Punkt, den hier Paulus anführt, er zeigt die zwei Naturen, die gegeneinander arbeiten. Er sagt, das Gesetz ist gut, es ist heilig. Es ist nicht unnütze, sondern sehr nütze. Das Gesetz hilft, die versteckte Natur der Sünde hervorzuholen und zu entlarven. Die Sünde konnte sich ja verstecken in der Natur der Lüste des Fleisches, weil die Natur des Gemütes mit einem möglichen Gottesdienst zu tun hatte. Das heißt also, das Gemüt strebte immer nach vorne, ich will Gott dienen, ich will Gott gefallen. Und dann beachtete man gar nicht das Gesetz des Fleisches, was sich dort regte. Ja, und das sagt der Apostel Paulus, ich wollte immer wieder Gott dienen, immer wieder Gott dienen. Und wenn das mit dem Erkenntnisstand, den ich habe, nicht ausreicht, dann muss ich mir noch ein Gebot geben. Pass mal auf, dann musst du die Jacke anziehen oder jene Jacke anziehen. Dann bist du ein richtiger Christ, so musst du dich kleiden, jene Taufe musst du haben. Also man macht immer noch etwas hinzu. In der Hoffnung, dass man diesem Gesetz des Fleisches entfliehen kann. Und dass tatsächlich das Gesetz des Gemütes, Gott zu dienen, überwiegt. Aber schlussendlich hat der Apostel Paulus gesagt, nein, du schaffst es nicht. Du bist zwar Gottes Geschöpf und weil du Gottes Geschöpf bist, hast du auch den Impuls in dir, diesem deinem Schöpfer dienen zu wollen. Das hast du in dir. Und du willst diesem Impuls nachgehen. Aber du wirst nicht Herr werden über das Gesetz der Sünde. Auch wenn du dich noch so anstrengst. Der Mensch, der Gottes Gesetz erfüllen will, denkt zunächst gut von sich und gut zu sein. Wir können ja auch im Evangelium das Gespräch der Pharisäer mit dem Herrn Jesus mal verfolgen. Und dann werden wir immer sehen, dass die Pharisäer sehr pikiert sind darüber, dass Jesus gekommen ist für die Sünder. Mit anderen Worten, ja, sind wir denn auch Sünder? Sind wir denn auch blind? Das ist unangenehm. Sie hatten sich so mit dem Gesetz des Gemütes, Gott zu dienen, befasst, dass sie gar nicht mehr merkten, wie das Gesetz der Sünde sie im Griff hat, in ihrem Fleisch. Sie hatten das Gefühl, schon gut zu sein. Doch, so sagt Paulus, wenn man merkt, das Gesetz der Sünde in seinen Gliedern, das dagegen streitet, sollte man unbedingt den Erlöser suchen, der hier Herr wird. Denn je größer der Eifer um das Gesetz, desto größer wird auch das Maß des Scheiterns und desto größer wird auch die Blindheit für die eigene Sündhaftigkeit. Je mehr ein Mensch mit dem Gesetz umgeht und will es erfüllen, desto weniger erkennt er sich selbst. Ja, das wird hier diskutiert und es ist ja auch heute in unserer Zeit nicht anders. Wir sprechen ja oft von Gesetzlichkeiten. Was ist das für ein Ausdruck, wenn Christen gesetzlich werden? Sie wollen sich nicht mehr erkennen vor Gott. Sie wollen nicht mehr sehen, wer sie wirklich sind, nämlich nur begnadigte Sünder, durch und durch Sünder. Und wenn man das neu sieht, dann wird man klein und demütig. Dann geschieht auch das, was in der Schrift steht, den anderen höher achten als sich selbst. Das kann ich nämlich sonst gar nicht, weil ich ja besser bin als der andere. Ja, der muss mich höher achten, weil ich besser bin. Aber eben, es soll genau umgekehrt sein, wir sollen alle aus der Abhängigkeit von Jesus Christus einander dienen und leben. Noch ein Punkt, der Wunsch, Verlangen nach Erlösung. Paulus will also deutlich machen, dass das Gesetz gerade das Gegenteil bei den nach Frieden mit Gott suchenden Menschen hervorbringen soll, wie es ihm ja selbst geht. Das Gesetz soll den Ausruf in uns erzeugen, wer wird mich erlösen? Das soll das Resultat sein bei der Betrachtung des Gesetzes. Wer wird mich erlösen? Das Gesetz ist also nicht nutzlos, sondern hilft zur Erkenntnis und zu dem Wunsch nach dem Leben aus Gott. Aus Gott durch den Erlöser Jesus Christus, den ja Mose bereits angekündigt hat. In 5. Mose 18 steht ja da, der wird kommen, der wird kommen. Den sollt ihr hören. Und wir lesen im Neuen Testament, im Johannesevangelium, dass Philippus zu Nathanael kam, nachdem Philippus Jesus kennengelernt hat. Und was sagte er zu Nathanael? Wir haben den gefunden, von dem Mose bereits geredet hat. Also jetzt hatten wir erst das Gesetz und da haben wir gleichermaßen so gesagt, wer wird uns erlösen? Jetzt haben wir den gefunden, von dem Mose gesagt hat schon, der wird uns erlösen. Da müssen wir also hin. Unser Text macht uns also deutlich, dass sich niemand selbst von seiner Natur lösen kann. Niemand aus dem Zwiespalt zwischen Gemüt und Gesetz der Sünde im Leib sich herausnehmen kann und trennen kann, sondern er braucht den Erlöser. Der Zwiespalt bleibt sonst bestehen, so lange bis Jesus Christus in unser Leben eintritt. Und das ist Johannes 14, wo der Herr sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote und dann werden wir kommen und in ihm Wohnung machen. Das ist die Lösung. In ihm Wohnung machen. Und da fängt dann auch das Kapitel 8 im Römerbrief ja an, dass dann ein Prioritätenwechsel stattfindet. Dann plötzlich die Kraft und Herrschaft des Geistes, die Oberhand über die Kraft der Sünde und des Fleisches gewinnt. Wohnung in ihm machen. Und was sagt der Herr Jesus da? Dann werden wir uns ihm offenbaren. Offenbaren. Dann wird das Leben aus Gott plötzlich offenbar. Auch jetzt wieder in der Gemeinde in Hannover, ich habe ja mit Jung und Alt dort sprechen dürfen, und dann mussten wir uns immer wieder sagen, es gibt ja so Nebenfragen oft, da sage ich, das hilft alles nicht, wenn ihr nur immer in der Peripherie euch bewegt. Christus in euch, das ist das Verbindliche für euer Leben und das Leben untereinander. Das braucht ihr, nicht der Ritus, nicht die Taufe, nicht die Konfirmation oder die christliche Trauung. Das ist es nicht, das könnt ihr alles haben und trotzdem wisst ihr nicht, was ihr tun sollt. Das macht es nicht, der Ritus macht es nicht, sondern es macht die Innewohnung des Heiligen Geistes. Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, dazu muss es kommen. Das andere ist auch wichtig und gut, wir wollen das nicht beiseite schieben, aber wenn wir nur das haben, wenn wir nur Taufe, Konfirmation und christliche Trauung haben, vielleicht sogar eine christliche Beerdigung zum Schluss, dann reicht das nicht, sondern Christus in uns. Ja? Das meint hier der Apostel. Die Voraussetzung zur Offenbarung Jesu in unserem Leben ist eben die wahre Sehnsucht des Gemüts nach dem Gesetz Gottes, seine Gebote zu halten, das heißt, ihn zu leben. Und so sagt der Apostel Paulus, ich danke Gott durch Jesus Christus, der zunehmend den Sieg ja in mir dann hat, Sieg über die Sünde gibt. Er sagt nicht, jetzt ist alles weg, Nein, das Gesetz der Sünde und des Todes ist immer noch in meinem Fleische. Das dürfen wir als Christen auch nicht vergessen. Wir dürfen nicht denken, dass wir einen neuen Leib haben. Der Leib ist genauso noch anfällig für die Sünde wie zuvor. Aber es soll geschehen, dass wir uns ganz auf die Seite Jesu stellen und somit von ihm getragen werden und Sieg über die Sünde haben, zu seines Namens Ehre, nicht zu unserem Besten allein, sondern zu seines Namens Ehre. Denn er will ja die Seinen gebrauchen zu einem Zeugnis seiner Gnade in dieser Welt. Darum geht es. Also, das Gesetz ist nicht vergebens, es ist nicht untauglich, es ist nicht unnütze, sondern bewirkt Wunderbares, wenn es im richtigen Maße zugelassen wird.